heute habe ich überschrieben, vertraue Gott oder Gott alle Wege anvertrauen. Am Anfang eine kleine Aufgabe für euch. Lea wird gleich eine Karte verteilen und ein Schiff vergeben. Wer will jetzt kommen? Okay, die Aufgabe ist, schreibt auf diese Karte mal 1 bis 3 Themen, die euch gerade besonders durch den Kopf gehen, wo ihr dran am Grübeln seid, vielleicht auch mit Gott am Kämpfen seid. 1 bis 3 Themen, ganz persönlich, will kein anderer sehen. Ihr könnt die Karte dann bis zum Ende zur Seite legen. Das ist nur für euch. Vielleicht könnt ihr noch lange weiterschreiben. Vielleicht reicht auch 3 nicht. Ich weiß es nicht. Lasst einfach als Anregung erstmal neben euch liegen. Legt zur Seite. Wir hören jetzt auf den Bibeltext aus Sprüche 26, 1 bis 9. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Der Herr sorgt dafür, dass jeden das lostrifft, das er verdient. Auch für den Gottlosen kommt der Tag des Verderbens. Der Herr verabscheut die Hochmütigen. Du kannst sicher sein, keiner entkommt seiner Strafe. Wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Wenn dein Handeln dem Herrn gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Besser wenig Besitz, der ehrlich verdient ist, als großer Reichtum durch Betrug erschlichen. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Die Luther-Übersetzung Vertrauter ist im Ohr, dort heißt es, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Zu unserem Leben gehört, dass wir viele Entscheidungen treffen müssen, manchmal täglich viele Entscheidungen. Und es gibt immer Entscheidungen, die uns leicht und Entscheidungen, die uns schwerfallen. Wenn auf dem Frühstückstisch nur ein Glas Honig und ein Glas Marmelade stehen, dann ist die Entscheidung nicht so schwer, was ich jetzt essen soll oder nicht, als wenn ich es schon erlebt habe, ich habe mal in einem ganz feudalen Hotel und dann ist da ein Buffet aufgebaut, ja, da weiß man gar nicht, ja, und 2 Übernachtungen nicht gereicht, um alles probieren zu können. Da ist die Entscheidung wesentlich schwerer gefallen. Trotzdem keine schwierige Entscheidung. Es gibt Entscheidungen, die schwieriger sind, weil sie mehr Auswirkungen auf unser Leben haben als andere. Manche Entscheidungen kann ich kurzfristig korrigieren. Ich habe eben zum Beispiel überlegt, mache ich das Fenster nochmal auf vor der Predigt oder nicht? Man könnte es jetzt noch aufmachen, dann wird die Entscheidung, es nicht aufzumachen, ganz einfach korrigiert. Kein großes Thema. Geht es aber bei der Entscheidung vielleicht um die Frage und gerade die Wahl des Ehepartners oder des Berufes, dann ist es eine Entscheidung, die unser ganzes Leben prägt, die Auswirkungen hat auf unsere Zukunft. Und mit so weitreichenden Entscheidungen tut man sich dann oft schwerer. Und mit diesem Bibelabschnitt hier aus dem Buch der Sprüche, finde ich, gibt Gott uns ganz gute Hilfestellung zu diesem Thema, gute Entscheidungen treffen zu können. Denn gute Entscheidungen möchten wir alle treffen. Bin ich überzeugt. Ich glaube, da ist keiner dran, der sagt, ich will jetzt eine schlechte Entscheidung treffen. Habe noch keinen gefunden. Aber reicht das, gute Entscheidungen treffen zu wollen? Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich ganz ehrlich, manchmal reicht die gute Absicht einfach nicht aus. Was ist denn das Beste? Und ist das, was ich so ganz subjektiv, also aus meinem Gefühl, aus meinem Empfinden heraus als das Beste empfinde, ist das objektiv auch wirklich das Beste? Ist das Beste das, was mir gut tut, was mir hilft, was mich weiterbringt? Oder ist es das, was anderen hilft und meinem Umfeld gut tut? Wie objektiv kann meine Sichtweise von dem sein, was ich als das Beste empfinde? Und ich merke, es geht bei dieser Frage plötzlich auch um meine Motivation, aus der heraus ich eine Entscheidung treffe? Habe ich ein reines Motiv oder nicht? Wie ist das, wenn ich mit Leuten rede? Rede ich ganz offen oder überlege ich, wie ich was sagen muss, damit sie das tun, was ich gerne hätte oder dahin bringe, wo ich sie gerne haben möchte? Ihr merkt, mit der Frage nach dem Motiv kann es schon ganz schwierig sein, eine gute, objektive Entscheidung zu treffen oder objektiv zu leben. Und auch in vielen Krimis ist das ja die Schlüsselfrage. Ist euch schon mal aufgefallen? Wenn es darum geht, die Ursache zu finden, ist immer die Frage nach dem Motiv. Was motivierte ihn dazu? Was hat er davon? Oder was wollte er vertuschen? Für wen war die Tat das Beste? Wem hat es am meisten gebracht? Wer hat also das stärkste Motiv dazu? Und ihr kennt ja auch Menschen, bei denen euer erster Gedanke ist, was für ein Motiv hat er? Was steckt denn dahinter, dass er so redet? Unvergessen, obwohl schon über 30 Jahre her ist, ein Studienkollege von mir, wenn der auf mich zukam in Worten, Walter, du bist doch mein allerliebster Freund, dann wusste ich, jetzt kommt irgendwas, was ich tun muss. Hat es uns nie gesagt. Aber immer wenn er irgendwas wollte, kam er mit diesen Worten, dann wusste ich sofort, okay, jetzt will er was. Das Motiv ist, irgendwas von dir haben zu wollen. Und so gibt es Menschen, sicher auch in unserem Umfeld und in eurem Umfeld, bei denen ihr ganz schnell so eine Art Hab-Acht-Stellung aufnehmt, wenn die anrufen, wenn die auf euch zukommen oder vielleicht besonders freundlich sind.
Vorsicht.
Vorsicht, da schnell weglaufen, ne? Ja. Und wenn andere mit uns reden, kennt ihr vielleicht auch, dass man manchmal fragt, warum sagt ihr mir das jetzt? Was will er damit bewegen? Was ist sein Motiv heraus? Aber anders gesprochen, wollen wir nicht über andere reden, sind wir anders? Sind wir immer anders? Denn das Wort Gottes richtet sich nicht zuerst an die anderen Menschen, Gott spricht zuerst mich damit an. Und ja, da finde ich mich in dem Satz gut wieder, in dem es heißt, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Oder für die Älteren nochmal nach Luther, ein jeglichen Dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Natürlich halte ich meine Entscheidungen und mein Handeln immer für richtig. Und ich bin mir ganz sicher, dass kein anderer Mensch auf der Welt ein so reines, so objektives Motiv hat wie ich. Denke ich mir. Manchmal vielleicht auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ganz oft habe ich entdeckt, dass hinter solchen Gedanken auch eine ganz große Portion Hochmut und Stolz stecken. Ich weiß ja, was gut und richtig ist. Und Hochmut und Stolz sind genau das, was die Bibel auch als Greuel bezeichnet, was Gott ein Greuel ist. Und vor allem, Gott lässt sich nicht blenden. Denn er kennt meine Motive. Er weiß genau, was mich dazu antreibt, meine Entscheidungen so und nicht anders zu treffen. Natürlich, unbestritten will ich immer das Beste und ich möchte auch immer die richtige Entscheidung treffen. Aber ich weiß inzwischen auch längst, dass ich mir da oft nicht selber über den Weg trauen kann. Und da geht es mir genauso, wie es David schon erging, als er betete, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Finde ich ein ganz wichtiges Gebet. Weil das hilft mir, ehrlich zu werden vor mir selbst. Sagen, Gott, halt du mir deinen Spiegel vor. Ein Spiegel, der mich erkennen lässt, wie ich wirklich bin. Traut ihr euch so offen zu beten? Ich kannte jemanden, der hat mir mal gesagt, ich kann dieses Gebet nicht sprechen, da habe ich Angst davor. Und später, als ich aus der Gemeinde weg war, hörte ich, sie sind auch vom Glauben weg. Ich finde es ein ganz wichtiges Gebet, meinem Gott zu sagen, zeige du mir, wie ich wirklich bin, was wirklich meine Motive sind. Traut ihr euch selbst über den Weg, wenn ihr so betet? Wie gut gelingt es euch, ergebnisoffen beim Vater im Himmel nachzufragen, was gut und richtig ist? Oder haben wir nicht gleich ganz schnell all unsere Lösungen parat und sagen, Gott, das ist die Lösung, ich will sie jetzt so haben und warte darauf, dass du es tust. Ich selber merke, wie oft ich mir mit meiner Stimmung, mit meinen früheren Erfahrungen und vor allem auch mit meiner begrenzten Zukunftskenntnis im Wege stehen kann, gerade wenn es darum geht, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Da geht es mir ebenso wie König David und auch wie seinem Sohn Salomo, der diese Zeilen geschrieben hat, und schreibt: Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Salomo nennt hier einen ganz entscheidenden, aber oft übersehenen Faktor, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist Gott. Vertraue Gott alle deine Pläne an. Das heißt nichts anderes, als rechne so fest mit Gott in allen Entscheidungen deines Lebens, wie du auch mit allen anderen Faktoren rechnest. Wenn du ein Auto kaufst, überlegst du dir, was kann ich mir leisten, was nicht, was muss es haben. Du hast viele feste Faktoren. Aber ist Gott auch ein Faktor dabei? Vertraue Gott all deine Pläne an. Ich habe es einmal ganz krass erlebt, diesen Zwiespalt. Als es darum ging, Zivildienst machen zu wollen, hatte ich eins vor Augen, was ich garantiert nicht wollte, und das war in Altenheim gehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, älteren Leuten den Hintern abzuwischen und solche Sachen zu machen. Das war für mich absolut unvorstellbar. Also habe ich, was ich immer gerne mache, organisiert, dass ich in einem EC-Freizeitdorf, wo ich den Leiter kannte, eine Zivildienststelle bekam. Der war gleich begeistert, sagte, klar, machen wir fix und fertig. Und schon auf der Rückfahrt nach Hause bin ich innerlich so richtig unruhig geworden. Und habe mir gesagt, Walter, das hast du gut gemacht. Aber wollte Gott das? Das war dein Plan, aber ist das Gottes Plan gewesen? Ich habe angefangen zu beten. Wir hatten damals von unserem Jugendkreis, der war recht groß, noch kleine Gebetsgruppen. Da hat meiner Gebetsgruppe gesagt, Leute, das habe ich jetzt gemacht. Und ich bin mir so unsicher, ob es richtig ist. Dann habe ich mit Gott eine Abmachung gemacht, habe gebetet und gesagt, Herr, das siehst du jetzt, das habe ich gemacht. Ich habe meine Pläne anvertraut. Gesagt, ich weiß nicht, ob das dein Plan war oder nicht meiner oder nicht deiner. Ich bitte jetzt um eins. Egal, wo du mich hinschickst, ich gehe dahin. Weil noch war ja nichts entschieden. Und wenn ich dann auch ins Altenheim muss, ich gehe auch da. Das waren ganz spannende Wochen. Bis dann der Einberufungsbescheid kam. Unvergessen, ich saß damals in der Bank am Schalter, da rief meine Mutter an, fragte, soll ich dir vorlesen, der Brief ist da. Sag ich, ja, natürlich. Und dann war es eine Einberufung auf eine Rettungsdienststelle, eine Stadt weiter, als Rettungsdiensthelfer. Und nun kam der Knüller für mich obendrauf. Das war eigentlich die Stelle, von der ich anfangs geträumt hatte. Und mir alle sagten, ohne Vitamin B hast du da keine Chance. Ich habe gut organisiert, hätte vielleicht auch geklappt. Und Gott hat mir was anderes parat gehabt. Was soll, kann ich jetzt nicht alles ausführen, im Blick auf meinen weiteren Lebensweg war das auch wegweisend letztlich, diese Führung. Vertraue Gott alle deine Pläne an, heißt nichts anderes, als rechne so fest mit Gott in allen Entscheidungen deines Lebens, wie du mit allen anderen Faktoren auch rechnest. Aber wem sage ich das? Ihr kennt das sicher und tut das sicher als alle auch schon längst, seit alle Hasen. Wahrscheinlich die meisten von euch schon lange mit Jesus unterwegs. Oder nicht? Oder stolpert ihr doch über das eine oder andere? Ich merke immer noch, dass, obwohl ich so vieles erlebt habe, das kein Automatismus ist. Und meine eigenen Worte und sogar meine Gebete können manchmal meine Motivation entlarven. Da rutscht mir der Satz raus, jetzt hilft nur noch beten. Oder man muss nur noch kurz beten. Ja, was heißt das? Wenn ich sage, jetzt hilft nur noch beten, heißt, ich habe schon wieder alles gemacht, wo ich nicht weiter kann, jetzt muss Gott ran. Ist Gott die Pläne anvertrauen? Ist das Gott als Feuerwehrmann einsetzen? Oder kurz beten, steht in der Überzeugung, es gibt viel Wichtigeres. Lass uns schnell noch mit Gott drüber reden. Das lange Beten, verschenkte Zeit. Oder auch in der Gemeinde, wir haben in der Gemeinde das, die nächste Jahresplanung gemacht, unabhängig sind allen Gemeinden das Gleiche, Ziele gesteckt. Und dann beten wir, Jesus segne, was wir uns vorgenommen haben. Müsste es nicht richtiger lauten, Jesus, zeige uns, was wir tun sollen, damit du es segnen kannst? Natürlich kann es der Schritt davor sein und oft wird er auch gemacht, will ich ja gar nicht jetzt zu sagen, dass alles negativ ist. Wir beten ja auch oft, zeige du uns die Ziele und reden darüber. Aber so manches Mal entlarve ich mich doch dabei. Gut geplant und Jesus soll es absegnen. Ich habe natürlich jetzt etwas Wortglauberei betrieben. Aber zu manche Redenwendung fällt mir auf, dass ich manchmal wirklich so falsch gebrauche und dass es manchmal nur darum geht, dass Gott meine Pläne absegnet, ich ihn aber diesen Plänen oft nicht wirklich mitreden lasse. Vertraue dem Herrn deine Wege an, er wird dir Gelingen schenken. Dazu gehört eben nicht nur die von mir vielleicht befürchtete Mitsprache Gottes, die dann meine Pläne in eine Richtung lenken könnte, die ich nicht will. Da haben wir immer diese Angst vor Augen. Ich sage mal wir, vielleicht geht es euch ähnlich. Also wenn ich da sehr vorsichtig bin, habe ich die Sorge, dass Gott was anderes will wie ich. Vertraue dem Herrn deine Wege an, heißt es aber, dass ich in meine Pläne und Entscheidungen den einbeziehe, der die Zukunft kennt und alle Dinge weiß, die ich nicht weiß, einen viel größeren Überblick hat. Bevor ich anfange zu planen, bedeutet das, rede mit Gott darüber, was du dir wünschst, erreichen möchtest und wie du es umsetzen willst. Ich spreche also vor Gott meine Gedanken, meine Pläne so aus, wie es mir den besten Freund auch tun würde. Und ich wünsche mir ganz ehrlich, ich hätte noch manchmal mehr Zeit dafür. Denn das tut richtig gut. Und ich denke an sehr schöne Gebetszeiten. Meistens bin ich irgendwo draußen im Freien spazieren gegangen. Dann habe ich wirklich, wie wenn Gott, ein Freund neben mir steht, sagt, Herr, das bewegt mich. Diese Gedanken bewegen mich. Das könnte ich mir vorstellen, das nicht. Und wisst ihr, was spannend ist? Manchmal merkt mir, Gott anfängt, unsere Gedanken zu leiten. Er ist wirklich da und sein Geist wirkt ja. Und er Ideen gibt, die uns weiterhelfen. Manchmal bin ich mir noch unsicher, sage, okay, ja, ich habe es jetzt so verstanden, ich werde es jetzt mal umsetzen und gucken, was du daraus machst. Ich spreche also im Gebet das aus, was ich auch meinem besten Freund sagen würde. Alle meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Ideen, aber auch meine Ängste und Sorgen. Und dabei rechne ich damit, dass er durch seinen Heiligen Geist mich in allen, auch in meinen Gedanken, leiten und lenken kann. Manchmal erlebe ich, dass er mich laufen lässt, weil es gut ist, weil meine Pläne richtig sind, ohne Großes drumherum. Manchmal sorgt er aber auch für eine seltsame Unruhe, die mich bremsen soll, wie dem Beispiel, was ich eben erzählte. Und wenn ich mich verrannt habe, ist das Spannende, Gott zieht sich nicht schmollend zurück. Er schimpft auch nicht, sondern er hilft mir wieder dabei, auf den richtigen Kurs zu kommen. Meine Wege Gott anvertrauen bedeutet, ich lasse den mitreden, der auch Unmögliches möglich machen kann. Ich rechne mit dem Wirken Gottes, ja, der sogar meine Feinde zu Freunden machen kann. Das lasse ich so stehen, weil es stimmt, auch wenn ich es nicht immer erlebe, sage ich auch dazu. Mit so manchen Feinden wäre ich gern Freund geworden, ist nicht gekommen. Aber manchmal staunt man auch, was Gott trotzdem tun kann. In einer Gemeinde hatten wir mal ein langes Gespräch mit einer Nachbarin, mit der wir ständig Stress hatten. Sie hatte so ein paar Parkplätze vorm Haus und das waren ihre Privatparkplätze. Und aus der Gemeinde stellten sich immer Leute hin und parkten. Sie wussten es theoretisch, aber es war ihnen egal. Da gab es also immer Stress. Und dann dachte ich, das kann ja so nicht weitergehen. Bin dann zu ihr hin und habe sie mal gefragt, ob wir uns nicht einigen könnten, dass wir vielleicht die Parkplätze für sonntags mieten, dass es nicht immer zum Streit wird. Und dann war die Frau einfach nur so dankbar, dass er mit ihr darüber geredet hat, dass wir ab dem Moment an kostenlos dort parken durften. Es war kein Thema mehr. Und das hatte ich mir nicht vorstellen können. Gott die Pläne anvertrauen heißt, einen Gott zu haben, der auch Unmögliches möglich machen kann. Er durchkreuzt nicht nur meine Pläne, er weiß, wie es besser geht. Und diese Faktoren in meiner Entscheidungsfindung nicht zu berücksichtigen, ist darum groß fahrlässig. Und wie einfach wäre es, wenn mir das in meinem Leben immer gelungen wäre, vielleicht sagt ihr das auch, wenn es in meinem Leben immer gelingen würde, Gott wirklich alles entscheiden und mitreden zu lassen. Nur an der Vergangenheit können wir alle nichts mehr ändern, aber die Zukunft liegt ja noch vor uns. Und da möchte ich einladen, dass wir Gott all diese Pläne, all das, was uns beschäftigt, ergebnisoffen anvertrauen. Ihm das Recht einräumen, mitreden zu lassen. Zu wissen, er wird nicht zu allem Ja und Amen sagen, wie ich es gerne hätte. Aber erinnert euch an das, wo ihr ganz persönlich in eurem Leben erlebt habt, da hat Gott mich gut geführt, besser als ich es dachte. Und dieser Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann kommen wir zu dem, was ich vorhin sagte, die Karten, die ihr eben geschrieben habt, fangt damit an. nur in einer Zeit der Stille haben, wo ihr diese Punkte ganz persönlich vor Gott bringen dürft und sollt. Und wenn euch da was anderes einfällt, dürft ihr noch mehr machen. Nehmt Gott mit hinein. Nehmt euch heraus und sagt, Herr, prüfe doch meine Motivation dabei. Ich möchte, dass du mein Gott bist in allen Bereichen. Ich will dir vertrauen. Auch in allen meinen Entscheidungen. Wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, spiele ich danach noch ein Lied ein. Danach werden wir noch eine zweite Gebetszeit haben, wo wir laut auch für die Anliegen der Gemeinde beten. Aber zunächst jetzt einmal ganz persönlich für euch, für jeden das, was ihr aufgeschrieben habt. Immer eine Zeit der Stille, wo wir das vor Gott bringen können. Ich finde es eine gute Möglichkeit, weil wenn ich das sage, mache das nachher zu Hause. Dann kommt so viel anderes wieder dazwischen. Jetzt sind wir in der Gemeinschaft mit Gott und er kennt unsere Herzen. Sprecht es aus. Vertraue dem Herrn deine Wege an. Haben wir eben persönlich gemacht. Ich lade euch ein, wenn euch solche Gedanken kommen, das immer wieder auch zu Hause zu machen und es darauf ankommen zu lassen. Wir wollen aber auch Gott die Pläne anvertrauen oder die Wege anvertrauen für unsere Gemeinde. Wir sind jetzt ein gutes Jahr hier drinnen. Eines unserer größten Anliegen ist es auch, Menschen hier in die Nähe von Jesus zu bringen, sie zu erreichen. Dazu brauchen wir Menschen, die mitmachen. Dazu brauchen wir auch Ideen. Das sind so ein, zwei Beispiele, wo wir Gott bitten können, dass er uns zeigt, welche Pläne gut sind. Es gibt auch manches Dinge, die noch hier drinnen zu machen sind. Ich werde nicht mehr sagen. Lade euch einfach ein, dass wir für die Gemeinde und das, was Gott von uns möchte, noch eine Gebetszeit haben. Ich schließe dann ab. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du uns dieses Gebäude gegeben hast. Auch das war eine Wegführung, die wir uns anfangs anders vorgestellt hatten, wo wir erlebt haben, du führst uns und du leitest uns. Wir bitten dich, dass du uns weiterführst und leitest. Dass du uns diese Menschen gibst, die mit uns unterwegs sind, die zu ermöglichen, dass wir Menschen erreichen können, dass wir dieses Gebäude instand standhalten können, reparieren können, was nötig ist. Ich bitte dich, dass du die richtigen Herzen bewegst, sich dort einzugeben, einzubringen. Und ich bitte dich auch für all unser Überlegen und Probieren und Prüfen, was dran ist. Du weißt um die Veranstaltungen, die wir dieses Jahr geplant haben, wo wir dich gefragt haben und fragen möchten, hilfst du uns dabei, ist der richtige Weg? Zeige du es uns und bewege du die Herzen der Menschen, dass wir sie erreichen können mit deinem guten Evangelium, dass sie leben, dass sie heil, dass sie Rettung selbst erfahren können, dass wir das teilen können, was unser Leben ausmacht, dass sie den Felsen entdecken, auf dem wir stehen. Danke, dass du er bist. Und danke, dass du auch weißt, um alle persönlichen Sorgen, die wir vorhin vor dich gebracht haben. Du weißt, was uns bewegt und du weißt, wo es manchmal richtig schwer fällt, dir zu vertrauen. Aber hier ist dieses Vertrauen lohnt sich. Und darum bitte ich dich, dass wir dieses Vertrauen immer wieder neu wagen. Ich will dir jetzt schon danken, wo wir staunen werden, dass du es gut gemacht hast.